Danke, Mädels. Ein Applaus für diese mutige Aktion. Klasse. Dankeschön. Der Predigttext für heute steht in Lukas 21, Vers 25 bis 33. Ich lade das mal wieder aufstehen dazu. Wer mitlesen möchte, auf der Seite 132 in den Bibeln, die aufliegen. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen. Und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein, den wilden Wellen des Meeres hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Kommt der Wochenspruch wieder? Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf, hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Und er gab ihnen folgenden Vergleich. Seht euch den Feigenbaum an oder einen anderen Baum. Wenn die Blätter sprießen, wisst ihr, dass der Sommer kommt. Genauso könnt ihr, wenn all das geschieht, sehen und sicher sein, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht von der Erde verschwinden, bis all diese Ereignisse eingetreten sind. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden für immer bleiben. Herr Jesus, öffne du unser Herz für dein Wort und gib du uns ein Wort für unser Herz. Dürft wieder platzen. Die Zeichen der Zeit habe ich euch ein paar mitgebracht. Das ist die letzte Generation. Und wenn man sich das anschaut, kann man das auch glauben. Die Generation Z. Das haben wir gehört. Wir hören von Kriegen. Wir hören von Naturkatastrophen und anderen Katastrophen, Hungersnöte, Armut. Es wird eine teure Zeit sein, nimm 2, zahl 3. Soweit mal ein paar Zeichen unserer Zeit. Und diese Zeichen sollen uns das ein bisschen vor Augen führen, um was es geht. Es geht in unserem Predigttext um die Zeichen der Zeit, darum, dass das uns Angst machen kann, aber es geht auch um Mut machen. Haben wir im Wochenspruch schon gehört. Und als Bild wurde uns das Gleichnis vom Feigenbaum gegeben. Der Feigenbaum ist ein Baum, der auch im Winter seine Blätter verliert. Das ist in seiner Umgebung etwas Besonderes. Denn die meisten Bäume dort, wo der sonst wächst, die blühen das ganze Jahr über. Aber beim Feigenbaum ist es ein bisschen anders und deswegen kann man am Feigenbaum eben auch die Jahreszeiten sehr gut erklären. Im Frühling blühen die Blüten, im Sommer kann man sich unter den Blättern im Schatten ausruhen, im Herbst gibt es gute Früchte und im Winter fallen die Blätter ab und neues Leben entsteht. Und unser Text von heute, der behauptet, wenn wir das checken, dann können wir auch die Zeichen der Zeit deuten. Und bei der Vorbereitung habe ich zuerst gedacht, auf den ersten Blick, der Text ist überhaupt nicht weihnachtlich oder adventlich oder feierlich oder stimmt aufs Fest der Liebe ein. Aber wenn wir genau hinschauen, dann geht es sogar darüber hinaus auf unser jährliches Advents- und Weihnachtszeit. Der Text will vielleicht ein bisschen auch unseren Blick erweitern und unseren Horizont erhöhen. Jedes Jahr feiern wir ja Advent und Advent heißt warten. Warten auf die Geburt Jesu, warten auf Jesus. Zu Weihnachten kommt der Jesus auf die Welt, aber das ist nicht ganz richtig, weil Jesus kommt nicht auf die Welt, sondern Jesus kommt in die Welt hinein. Jesus ist nicht als Superheld aus der Geschichte hervorgegangen, er ist von außen in die Geschichte hineingekommen. Und es war ein übernatürliches Ereignis, dass die Jungfrau schwanger geworden ist durch den Heiligen Geist. Und wir leben aber auch in einer anderen Weise im Advent, im Warten. Und wieder warten wir auf Jesus. Jesus kommt noch einmal in diese Welt. Der Auferstandene kommt wieder. Und so wie er zur Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren ist, so kommt er ja am Ende der Zeit wieder. Dieses Mal nicht als niedliches kleines Kind im Stall und in der Krippe, sondern das nächste Mal kommt er als Richter. Und auf diesem Adventskranz brennen ungefähr 107.500 Kerzen. Das ist ungefähr die Zeit, seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und ich möchte es noch anhand von einem Beispiel euch ein bisschen nahe bringen. Jetzt gibt es Knicke. Wenn du in ein feines Restaurant gehst, also nicht unbedingt zum goldenen M, sondern wirklich was Gehobenes, und du isst dort, dann legst du dir so ein feines Tuch auf, dass du dich nicht abpatzt. Und wenn du dann mal aufs Klo musst, dann nimmst du dieses Tuch, faltest das ordentlich zusammen, legst es am Tisch, verrichtest deine Notdurft und der Kellner weiß, wenn er knicken kann, dass du wiederkommst, dass der Platz noch nicht leer ist und dass du noch nicht fertig bist mit Essen. Und wenn du dann fertig bist mit Essen, dann nimmst du das Tuch, hast es ja hoffentlich auch benutzt, und dann legst es hin und dann weiß der Kellner, du bist fertig. Was hat es mit Jesus zu tun? Als Jesus auferstanden ist, da war er weg aus dem Grab, aber irgendwas hat er zurückgelassen. Und es war sein Grabtuch. Und es war nicht so zerknüllt, ich habe fertig, sondern das lag fein ordentlich zusammengelegt. Also Jesus ist schon der Erfinder von Knicke, die machen das alles nur bei Jesus nach. Und sein zusammengelegtes Tuch heißt, ich komme wieder. Und wir haben das in dem Lied auch gesungen, das ist wirklich eins meiner Lieblingslieder gerade. Jesus ist ein Promise Keeper, ein Verheißungserfüller. Und was Jesus sagt, das trifft ein. Und in diesem Sinne haben wir Advent und sein Tuch sagt, ich komme wieder. Habe ich gleich noch ein bisschen eine schlechte Nachricht für alle, die glauben, sie sind gescheiter als Jesus. Und diese schlechte Nachricht steht in Matthäus 24, Vers 36. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch der Sohn nicht, nicht mal Jesus weiß es, sondern allein der Vater. Wie viele auch ganz fromme Menschen haben das scheinbar vergessen, dass dieser Vers in der Bibel steht. Und es gab ja schon ganz viele Prophezeiungen, dass Jesus wiederkommt. 2000 war zum Beispiel so eine Zahl, oder manche haben halt gemeint 2012. Aber vergiss das, lass die Finger davon, nutz die Zeit lieber für sinnvolle Sachen. Eben zum Beispiel, das wäre das Gleichnis vom Feigenbaum deuten kann, der soll auch die Zeichen der Zeit deuten. Und im selben Kapitel in Lukas 21 werden wir da eben fündig von einigen solchen Zeichen und auch in Matthäus. Das erste ist Lukas 21, Vers 9. Ihr werdet hören von Kriegen und Aufruhr. Und die Nachricht von Kriegen und Aufruhr, die sind tagtäglich in der Presse, im Fernsehen, in die sozialen Medien. Es gibt viele, die sind total präsent, aber es gibt leider auch ganz viele, die so im Untergrund stattfinden. Und nicht. Ich hatte eigentlich auch so ein Bild, aber die Technik hat halt uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eine Landkarte von den Konflikten in dieser Welt, und da ist 2/3, sage ich mal, der Erdkarte ist da orange oder rot eingefärbt, wo eben Konflikte nicht nur mit Worten, sondern mit Waffengewalt ausgetragen werden. Und ein Krieg findet am Verborgenen statt, und er hat schon mehr Todesopfer gefordert als beide Weltkriege zusammen. Die Rede ist vom Krieg gegen das ungeborene Leben. Und diese Opfer, die können noch nicht mal schreien. Weiter steht in Lukas 21, Vers 11, und es werden Hungersnöte sein. Jährlich sterben etwa 9 Millionen Menschen am Hungertod. Das ist ungefähr die Einwohnerzahl von unserem schönen Österreich. So stellt euch vor, jedes Jahr stirbt einmal ganz Österreich am Hungertod. Und es gibt Bemühungen, eine Welt ohne Hunger zu erreichen. Und diese Bewegung ist momentan so ziemlich zum Stillstand gekommen, weil überall das Geld in die scheinbar so nur wichtige Aufrüstung gesteckt wird. Auch in Lukas 21, Vers 11, es werden geschehen große Erdbeben. Und auch das hören wir ständig in der Presse und ist uns allgegenwärtig vor Augen. Tsunamis, Monsterwellen, Taifune, Erdbeben, Hangrutschungen. Selbst unsere wunderschönen Berge sind mittlerweile auch schon krank. Und es gibt immer wieder massive Felsstürze, Muren und Sturzfluten. Ich war im Sommer am Kaunertaler Gletscher und es war richtig bedrückend, da oben zu sein. Und dann haben wir dort einen 75-jährigen Mann getroffen, der das von früher kennt und wo 80% eigentlich von dem Gletscher schon weg ist. Also das ist uns tagtäglich vor Augen. Matthäus 24, Vers 10. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und sich hassen. Grundsätzlich muss man das sagen, dass nur ein Mensch, der mit Gott gelebt hat, auch von Gott abfallen kann. Der Mensch, der ohne Gott lebt, also der gottlos ist, kann schlecht von Gott abfallen. Also ist dies zuallererst einmal ein Wachsamkeitsruf an uns, die wir uns Christen nennen. Aber auch unsere Gesellschaft wird zwar noch christlich genannt, aber da sind wir schon lange weit weg davon. Wir leben in einer Zeit, wo sie nicht nur Gott vergessen haben, sondern wo sie sogar das schon vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Nur kurz 3 Beispiele möchte ich dazu erzählen. Es gibt natürlich viel mehr. Das erste ist der Lebensbeginn, das zweite ist Mann und Frau und das dritte ist das Lebensende. Ich habe das ja vorhin schon erwähnt bei den Kriegstoten, das Thema Abtreibung. Die EU hat vor kurzem das Recht oder als Menschenrecht sogar auf Abtreibung verabschiedet. Und wenn der Mensch Gott aus seinem Leben verbannt, dann wird er selbst zu Gott. Und dann entstehen solche Slogans wie mein Körper, meine Entscheidung. Ein Zitat von einer Abtreibungsbefürworterin. Wenn eine Frau schwanger wird, ist der Fötus ein Eindringling. Er ist wie der Geiselnehmer der Frau, der den Körper blockiert. Es gibt keinen natürlichen Anspruch des Babys auf Bleiberecht, sondern es braucht den Einwilligungsakt der Mutter, dass das Baby bleiben darf. So denken Menschen, die ohne Gott leben. Und ich denke, das müssen wir auch ein bisschen verstehen und uns die Zeichen der Zeit auch anschauen, damit wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen können. Das Thema Mann und Frau. Gott schuf den Mensch als Mann und Frau. Heute bestimmt der Mensch selber, welches Geschlecht er hat. Ich bin zwar im Körper eines Mannes, aber ich fühle mich als Frau. Oder umgekehrt, ich bin zwar im Körper einer Frau, aber ich fühle mich als Mann. Mittlerweile ist es erlaubt, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht ändern darf. Gott leben, absolut kein Problem. Der Mensch ist und bestimmt über sich selbst. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber anscheinend gibt es über 60 verschiedene Geschlechterformen jetzt. Mein Favorit ist folgender: Ich habe mich noch nicht entschieden. Mich noch nicht entschieden, das spiegelt sehr deutlich auch einen großen Wertemaßstab für unsere Gesellschaft vor. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ja, nichts entscheiden, alles offen halten. Es fängt beim Einkaufen an, wenn du im Internet irgendwas bestellst, kriegst du 300 verschiedene Artikel und dann geht's los, runterscrollen und vielleicht ist noch ein bisschen billiger. Und jetzt schauen wir noch dort, vielleicht kriegen wir es da um 3 Cent weniger. Und da, ah, der liefert erst nächste Woche, na, ich will es ja heute schon haben und so weiter. Oder bei der Partnersuche. Ich kriege das manchmal bei meinen Arbeitskollegen mit. Da gibt es ja auch solche Seiten, wo da hunderttausende Partnermöglichkeiten dir angeboten werden. Und dann wird gescrollt, ach, naja, vielleicht finde ich noch was Schöneres oder ach, ich könnte ja was verpassen und dann scrolle ich weiter. Oder bei den Nachrichten. Wenn du Nachrichten aufmachst im Internet, nächste Nachricht, nächste Nachricht, nächste Nachricht, nächste Nachricht. Und wir sind schon so durcheinander und mich hat es auch ganz sehr bewegt, letzte Woche der Bericht von den Kindern da aus Kenia, wo der Lehrer eben erzählt hat, dass dieser Unterschied ist wie Tag und Nacht, dass die ohne Handy aufwachsen und sich wirklich noch ganz lang konzentrieren können und bei einer Sache bleiben können. Und bei uns, wir werden so überflutet. Und nochmal zurück zur Partnersuche. Das hat sich auch so ein bisschen durchgesetzt. Wenn man schon einen Partner, dann nur noch ambulant und nicht mehr stationär. Gott sagt, er schuf den Mensch als Mann und Frau. Der Mensch ohne Gott, der Gottlose sagt, du kannst selbst bestimmen, ob du als Mann oder Frau leben möchtest. Und noch ganz kurz auch zum Thema Lebensende, das Sterben. Ganz heimlich, still und leise wurde während Corona die Sterbehilfe legalisiert. Das letzte Mal in der Geschichte, als die Menschen darüber entstimmt haben, was lebenswertes Leben ist oder was nicht, das waren die Nazis und das war damals keine gute Idee. Und jetzt sind wir auch schon wieder an dem Punkt, wo entschieden wird, welches Leben ist lebenswert. Wann wird das Leben beendet? Geht da auch manchmal ums Geld? Ist es noch rentabel, dass man da noch was macht? Und vieles geschieht schleichend im Verborgenen. Und wenn der Mensch Gottes Gebote verlässt, dann bestimmt der Mensch selbst, was falsch, was richtig ist. Und das Ganze wird als Freiheit und Selbstbestimmung befreit. Nur diskutier mal mit einem Mensch, der sich die Toleranz auf seine Fahnen schreibt. Wenn du nicht seiner Meinung bist, dann wird er ganz schnell intolerant. Und grundsätzlich wird dann sehr oft genau das Gegenteil von dem getan, was Gottes Gebote sagen. Kleines Bild noch dazu. Wenn du einen Frosch in heißes Wasser wirfst, springt er sofort wieder raus. Wenn du aber ein kaltes Wasser gibst, dann fühlt er sich wohl und wenn du dann langsam das Wasser erwärmst, dann checkt der Frosch das nicht so lange, bis er kollabiert und dann ist es zu spät. Und der Teufel ist auch so ein Abkocher. Er verwischt so langsam und nach die Grenzen. Das, was vor ein paar Jahren noch normal war, ist heute verpönt und das, was vor Jahren verpönt war, das ist heute ganz normal. Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und ich glaube, da brauche ich euch auch nichts zu erzählen, das lesen wir in den Nachrichten, das kennen wir aus familiären Situationen oft schon unter Freunden. Jede zweite Ehe wird geschieden. Und fast täglich passiert auch in unserem Land schon ein Mord oder Totschlag. Und die krasseste Zeitungsüberschrift, die ich da je gelesen habe, ist Mord und Selbstmord aus Liebe. So wird es uns schon verkauft. Letzte Woche in der Predigt von Thomas ging es auch darum, du sollst nicht töten. Und was macht der Mensch? Er tötet. Das fängt beim ungeborenen Leben an, geht mittlerweile über alle Altersschichten hinweg, bis zum alten Menschen, der krank ist und vielleicht auf Hilfe angewiesen ist und deshalb kein Recht mehr auf Leben zu haben scheint. Und, das haben wir vor uns auch im Bild gesehen, es wird eine teure Zeit. Die Bibel ist da wieder mal aktueller als die Zeitung von morgen. Ich denke, das hat jeder schon gemerkt, dass wir in einer teuren Zeit leben, vor allem wenn du Familie hast und Lebensmittel einkaufen gehst. Die Verpackungen werden immer kleiner, die Preise immer teurer. Und wenn du mit einem Einkaufswagen gehst, hast gerade mal einen Boden angefüllt, sind schon 50 Euro wieder weg. Noch schlimmer ist, wenn du in den Baumarkt gehst und Baumaterial einkaufst, dann bist du ruckzuck im dreistelligen Bereich. Und wer ein schönes Auto fahren will oder sich auch noch traut, ein Haus zu bauen, der muss sich heutzutage schon auf eine vierstellige Rate einstellen, um das zurückzuzahlen. Und eins wird auch teurer. Der Glaube an Jesus. In vielen Ländern zahlen Christen heute schon einen sehr, sehr hohen Preis für ihre Beziehung zu Jesus. Verfolgung, Ausgrenzung, Benachteiligung, Vertreibung, Gewalt. Manche bezahlen das auch mit ihrem Leben. Und auch bei uns wird das Klima rauer. Wenn ich keinen hohen Preis zahle, dann kann das vielleicht auch daran liegen, dass ich meinen Mund nicht aufmache, wenn ich das tun sollte und dass ich da viel zu viel Menschenfurcht habe. Und das Ganze macht mir Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke, Jesaja 63, was wir vor uns als Lesung gelesen haben, passt wie die Faust aufs Auge in unsere heutige Zeit. Wo ist Gott da? Wo hat er das noch in der Hand? Und in unserem Text heißt, die Menschen vergehen vor Furcht. Vor Angst gestorben ist auch gestorben. Und ähnlich schreibt Johannes in seinem Buch im 16. Kapitel, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ein bisschen paradox ist es schon. Uns wird immer eingeredet, wenn du das und das hast, dann bist du glücklich, dann brauchst du keine Angst zu haben, dann bist du zufrieden. Aber ist das wirklich so? Ich denke, wir sind ja Weltmeister im Jus, also alle Österreicher haben Jus studiert, Jammern und Sudern, das können wir alle super gut. Dabei geht es uns so gut wie noch nie. Wir hören nur von Krisen und von Problemen und Sachen und es geht uns grundsätzlich so gut wie noch nie. Und trotzdem, diese Angst, die ist da und das sagt auch die Bibel. Und je mehr wir haben, umso größer ist die Angst, dass wir das wieder verlieren könnten. Dass es kaputt geht, dass es uns wer stiehlt oder dass der Zahn der Zeit daran nagt. Und auch aus meinem Arbeitsalltag weiß ich, dass Angststörungen massiv im Zunehmen sind. Menschen haben alles und noch viel mehr. Und trotzdem ist das Herz leer und die Seele kann man damit nicht ausfüllen. Und jetzt kommen wir zum Hauptaussage von unserem Text. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wie hat der Lutz immer gesagt, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann sollst du den Kopf nicht hängen lassen. Diese Dinge müssen geschehen. Und oft denke ich beim Ansehen dieser ganzen Zeichen, dieser negativen Tatsachen, genauso wie wir es in Jesaja 63 gelesen haben, wo bist du Gott? Hast du alles noch in der Hand? Das darf doch eigentlich alles nicht wahr sein. Aber das kommt alles, so wie es Jesus, so wie es Gott vorherbestimmt hat. Und ich finde es auch interessant, dass die Bibel dermaßen aktuell ist und dass genau die Dinge, die die Bibel vorausgesagt hat, auch jetzt eintreten. Kein Wort davon bleibt unerfüllt. Und als Bild uns ja auch gezeigt, dass das wie Wehen sind, wie die Wehen bei der Geburt. Und wenn wir Männer die Kinder kriegen müssten, dann wären wir schon lange ausgestorben, weil wir sind ja schon bei Männerstupfen fast tot. Und ich ziehe den Hut vor jeder Frau, die sich da durchquält. Meine Tochter hat es gerade ziemlich intensiv erlebt, hat 4 Tage mit Wehen sich da durchgequält. Das war nicht lustig. Aber diese Wehen, die müssen die Männer auch ertragen. Die Wehen der Zeit, die Wehen, bis Jesus wiederkommt. Und der Text möchte schon, dass wir uns die Zeichen der Zeit ansehen, aber dass wir nicht dort stehen bleiben, sondern möchte uns Mut machen. Seid getrost, sagt Jesus. Ich habe die Welt, ich habe auch deine Angst überwunden. Und im Psalm 121 haben wir das auch gebetet. Ich hebe meine Augen auf. Ich sehe das, ich sehe die Zeichen der Zeit. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wie wird diese Adventszeit, die nicht nur auf Weihnachten hin, sondern auf das Wiederkommen von Jesus am Ende der Zeit, wie wir die gut nutzen können, dafür möchte ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Es sind 7 göttliche Zahlen. Das erste ist, sei bereit. Da muss ich an meine DDR-Vergangenheit denken. Das war das Pioniergruß. Jeden Morgen in der Schule gab es eine kurze Meldung und dann hat der Vorsprecher dann zu allen gesagt, Pioniere, seid bereit, und wir haben dann gesagt, immer bereit. Also, sei bereit wie die Pioniere. Matthäus 24, 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr nicht damit rechnet. Heute ist Handle. Lukas 19, Vers 13. Er gab ihnen 10 Pfund, also Gaben, und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Das dritte ist aktives Warten. 1. Korinther 1, Vers 7. Habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe und wartet auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Viertens, sei gnädig. 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nicht vor der Zeit, warte, bis der Herr wiederkommt. Der wird ans Licht bringen, was im Verborgenen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Und wieder top aktuell, fünftens, lebe ganzheitlich. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, die Seele und den Leib unversehrt, gesund, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Sechstens, das Reinheitsgebot, nicht vom Bier, sondern von Jesus. 1. Timotheus 6, Vers 14. Erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn. Und last but not least, zum 7. die Botschaft der Fackelträger. Bleib in ihm, bleib in Jesus. 1. Johannes 2, Vers 28. Und jetzt, meine Kinder, bleibt in ihm, damit, wenn er wiederkommt, wir Zuversicht haben. Kriegen wir die 7 zusammen? Habt ihr aufgepasst, mitgeschrieben? Das erste. Sehr gut. Das zweite. Handle. Hey, ihr seid's gut. Das dritte. Aktives Warten. Das vierte. Ja. Das brauchen wir. Das fünfte, lebe ganzheitlich. Sechste, das Reinheitsgebot, brauchst nur ans Bier denken. Das siebte, bleib in Jesus. Und anhand von einer ganz kurzen Geschichte möchte ich das zusammenfassen und euch das auch noch mit als Bild auf den Weg geben. Es war einmal ein kleiner Hund. Der lief so durch die Gegend und kam in einen Palast. Und in dem Palast war ein Zimmer mit ganz vielen Spiegeln. Und er ist erschrocken und hat angefangen zu bellen. Natürlich, alle Spiegelbilder haben auch angefangen zu bellen. Und er hat sich von dem noch mehr aggressiver machen lassen und hat nicht mehr aufgehört zu bellen. Und die anderen auch nicht, bis er erschöpft umgefallen ist. Viele Jahre später kommt er wieder in das Spiegelzimmer und denkt sich, dieses Mal gehe ich die Sache ein bisschen anders an. Und er war eigentlich überwältigt von der großen Anzahl an Spielgefährten, fing an, mit dem Schwanz zu wedeln, und alle anderen haben ihn freundlich zurückgewedelt, und er war richtig happy und ging erfreut und erfreut. seiner Wege. Und die Spiegel des ersten Hundes sind die Zeichen der Zeit. Und in den Spiegeln vom zweiten Hund steht: Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen.